Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Ein Podcast-Format von Perso-Blogger Stefan Scheller.
Herzlich willkommen bei Your HR Stage. Sichtbar, bekannt und erfolgreich in der Personalbranche. Das Podcast-Format mit mir, Stefan Scheller, auch bekannt als der Perso-Blogger. Heute freue ich mich sehr über meinen Gast Dr. Lioba Gierke von Profil M. Wir sprechen zum Thema Female Leadership. Hallo Lioba, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein.
Wunderbar. Wir steigen in unserem Format direkt ein in diese 5 festen Sätze, die du bitte vervollständigst. Der erste Satz lautet, gute HR-Arbeit ist für mich.
Ja, ich würde sagen, letztendlich der Schlüssel eigentlich, um Menschen und Organisation nachhaltig erfolgreich zu machen, also Talente zu fördern, aber auch, dass eben Werte gelebt werden und Mitarbeitende ihre Potenziale entfalten können.
Wunderbar. Was ist denn jetzt herausragende HR-Dienstleistung für dich?
Ja, das bedeutet für mich vor allen Dingen, individuelle Lösungen anzubieten und dabei die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einerseits als auch gleichzeitig die strategischen Ziele des Unternehmens in Einklang zu bringen.
Was zeichnet denn einen guten Arbeitgeber für dich aus?
Ein guter Arbeitgeber für mich, der fördert eine vertrauensvolle oder man kann auch sagen psychologisch sichere Unternehmenskultur, in der Menschen wertgeschätzt werden, sich aber auch weiterentwickeln können und vor allen Dingen, dass man eben auch dazu mobilisiert, gemeinsam mehr zu schaffen, als es der Einzelne letztendlich tun könnte.
Absolut, super. Die nächsten beiden Sätze sind jetzt direkt auf dich gemünzt. Wenn ich nochmal neu in den Beruf einsteigen würde?
Ja, ehrlicherweise würde ich, glaube ich, vieles genauso machen wie in der Vergangenheit. Also ich glaube, das heißt für mich, auf Menschen irgendwie zuzugehen, vor allen Dingen offen zu sein für Erfahrungen, Herausforderungen irgendwie auch mitzunehmen und natürlich den Spaß dabei nicht vergessen. Eine gute Portion Durchhaltevermögen gehört wahrscheinlich auch mit dazu.
Sehr schön. Und dein persönlicher Tipp an die HörerInnen?
Tipps können sich natürlich jetzt auf vieles beziehen, aber ich glaube, eine Sache, die ich mir auch immer wieder selber sage, ist, wohlwollend zu sein und das nicht nur mit anderen, aber eben auch vor allen Dingen mit sich selbst.
Sehr, sehr guter und wichtiger Tipp. Und jetzt schauen wir auch gleich mal, was das für unsere HörerInnen im Zusammenhang bedeutet, wenn du dich ihnen kurz selbst vorstellst. Wer bist du und wer ist Profil M?
Genau, ja. Also ich bin, du hast es gerade schon gesagt, Lioba Gierke. Ich bin von Haus aus Psychologin. Ich habe promoviert im Bereich Leadership, also im Kontext von Führung und mich dabei insbesondere mit der Kommunikation von Führungskräften und Mitarbeitenden befasst. Mittlerweile arbeite ich als Senior Consultant für Profil M. Und Profil M ist eigentlich ist eine marktführende Beratung im Bereich Leadership Development. Und wir decken alle Themen ab von Leadership Assessment über Leadership Development und Culture Transformation Themen. Und das kann eben dann alles sein von Auswahlverfahren bis hin zu Trainings und Coachings, die wir eben mit verschiedenen Kunden umsetzen.
Wir wollen uns ja heute unterhalten zum Thema Female Leadership. Jetzt ist die Frage, wir hören ja immer von Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen. Es gibt in den Medien da Infografiken, es gibt Studien. Wie siehst du momentan die Situation für Frauen in Führung?
Ja, ich glaube, dafür lohnt es sich so ein bisschen mal raus zu zoomen. Ja, also wenn wir so die letzten Jahrzehnte und Jahre mit Blick auf Frauen in Führungspositionen irgendwie Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass sich natürlich einiges getan hat. Also immer mehr Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt und auch immer mehr Frauen sind in Führungspositionen. Da ist Bewegung drin. Aber gleichzeitig sind wir irgendwie, ist das Ende der Fahnenstange, kann man sagen, noch nicht erreicht. Also wenn wir eben auf Führungspositionen schauen, dann sehen wir schon, dass wir mehrheitlich Männer in diesen Rollen finden. Also Luft nach oben.
Absolut, absolut. Und ich glaube, gerade der Personalbereich ist ja auch oftmals ein sehr von Frauen geprägter Bereich. Wenn man dann umgekehrt wieder auf die Führungskräfte schaut, dann sind da relativ viele Männer auch wieder im Vergleich, ne?
Ja, genau. Also da sehen wir sicherlich eine Diskrepanz und auch etwas, wo wir sagen würden, ne, da müssen wir als Organisation eben auch noch stärker werden.
Du hast dich mit dem ganzen Thema ja auch wissenschaftlich beschäftigt. Gibt es signifikante Unterschiede nach zum Beispiel Unternehmensgrößen, dass man sagt, ja, wenn ein Unternehmen größer ist, gibt es auch mehr Frauen in Führungspositionen oder gibt es irgendwie eine Art Schnitt in Richtung Branchen? Wie ist da die Situation?
Branchen oder Unternehmensgrößen sind sicherlich relevant, aber auch so Dinge wie eine Unternehmenskultur und natürlich auch das Land, in dem eine Organisation ist. Ne? Kulturelle, politische Gegebenheiten haben sicherlich auch einen Einfluss. Aber wenn wir nochmal so einen Moment bei der Größe bleiben, ist es natürlich so, dass je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Sichtbarkeit erfährt es ja in gewisser Weise auch. Und mit so einer gesteigerten Sichtbarkeit erhöht sich natürlich auch der gesellschaftliche Druck, ja, tätig zu werden. Und wir sehen schon, dass in größeren Organisationen da dann sicherlich ein höherer Druck auch auf Organisationen liegt, Frauen zu fördern und dort mehr Frauen auch in Führungspositionen zu bringen. Gleichzeitig, wenn wir jetzt so an viele große Unternehmen denken, sehen wir dort in diesen sehr hohen Positionen, also wenn wir an CEO-Positionen denken beispielsweise, nach wie vor sehr viele Männer.
Mhm. Absolut. Und wenn wir jetzt den Begriff Female Leadership gewählt haben, dann könnte man ja oberflächlich sagen, okay, das bedeutet einfach Frauen in Führungspositionen. Oder bedeutet es auch Female Leadership im Sinne, das ist eine andere Art zu führen, wie Frauen führen. Wie dürfen wir den Begriff heute für dich in unserem Sinne verstehen?
Ja, also letztendlich geht es für mich um Leadership und um Führung, um gute Führung und um die Herausforderung, die wir sehen, dass wir natürlich in Führungspositionen häufig mehr Männer sehen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Wenn wir jetzt an Female Leadership und dann irgendwie vielleicht Male Leadership denken, dann finde ich, ist das eine Dichotomie, die nicht passend ist, weil es eben sehr auf stereotypes Denken zurückgreift. Ja, also wenn wir jetzt mal so ganz tief in der Schublade der Stereotype wühlen, dann kommt uns eben entgegen die Frau in der Rolle der Hausfrau. Ja, also so ganz traditionelle Geschlechterrollen. Und demnach werden Frauen eben Eigenschaften zugeschrieben, wie besonders beziehungsorientiert zu sein in ihrem Verhalten, besonders empathisch, eher so eine Kümmererin. Ja, und Männer hingegen, und auch jetzt hier wieder tief wühlend in der Schublade der Stereotype, die werden eben dann vielleicht eher in der Rolle der Verdiener oder auf Englisch Breadwinner gesehen, mit Eigenschaften, die eher ja richtungsweisend, dominant und sehr klar vielleicht sind. Und wenn wir jetzt an Führungsrollen denken, dann sehen wir die Herausforderung, dass unsere Idee von Führung häufig viel näher an dieser traditionellen und stereotypen Beschreibung der männlichen Geschlechterrolle ist. Ja. Mhm. Und es gibt auch interessante Untersuchungen dazu. Also beispielsweise in den 60er Jahren hat ein Wissenschaftler den Draw a Scientist Test durchgeführt. Ja, also zeichne eine Person in der Wissenschaft und hat Kinder dazu aufgefordert, genau dies zu tun. Mhm. Und was er gesehen hat, ist, dass die Kinder eben mehrheitlich einen Mann gezeichnet haben, ja, also ein Wissenschaftler, eine männliche Person. Und dieser Test wurde danach noch viele weitere Male durchgeführt und es gibt eine Meta-Analyse mit Daten aus den USA, also da hat man verschiedene Studien zusammengefasst und mehr als 20.000 Zeichnungen, glaube ich, sogar sich angeschaut. Und wir sehen, schon eine Entwicklung dahin, dass mehr Kinder auch so eine Assoziation haben von Frauen, ja, von Wissenschaftlerinnen, wenn sie aufgefordert werden, eine Person in der Wissenschaft zu zeichnen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Assoziationen eben ganz, ganz tief in uns drin. Ja, und jetzt können wir nicht sagen, das ist Schnee von gestern, sondern tatsächlich, wenn wir das übersetzen in unsere heutige Gesellschaft, in Führungsrollen, dann ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer oder auch vielleicht für dich, Stefan, wenn man sagt, ja, denk mal an eine Führungskraft, dann ist die Frage, was hast du vor Augen? Ja, und ich würde mal behaupten, dass es in der Mehrheit der Fälle denken Personen erstmal an einen Mann. Und diese unterbewussten Stereotype wirken natürlich, ja, und die wirken natürlich nach und sind gar nicht so leicht tatsächlich dann auch zu überkommen.
Vermutlich geht das auch zusammen mit diesem Thema, wie zahlenmäßig vorhanden sind denn weibliche Führungskräfte im Unternehmen. Nehmen wir jetzt mal den umgekehrten Ansatz. Würde es 80% weibliche Führungskräfte geben und es wäre total normal, dann würde sich nach und nach vermutlich auch genau dieses Bild und diese Stereotype, die wir traditionell im Kopf haben, ja auch umdrehen. Das heißt, die erlebte Realität im Unternehmen hat Einfluss auf das, wie wir dieses Female Leadership interpretieren, ne?
Ja, total. Das ist natürlich so das Thema Sichtbarkeit, ne? Und wenn uns etwas nicht begegnet, dann ist es für uns eben auch nicht gewohnt. Und wenn wir jetzt an so Berichte denken wie die Albright-Stiftung, die spricht dann manchmal von dem Thomas-Kreislauf, ja? Und die meint damit genau das, dass man eben in einer ein Mann, der Thomas heißt, ja, in einer Führungsrolle, und wenn wir es jetzt ganz stereotyp machen wollen, sagen wir auch noch, er ist weiß und mittelalt, die Wahrscheinlichkeit ist besonders hoch, dass er eine ebenso ähnliche Person einstellt. Also auch ein Thomas, der weiß ist, der mittelalt ist, ja. Und das ist natürlich, dann wiederholt es sich, ja. Und was wir eigentlich wollen, ist, das aufzubrechen, im Sinne der, dass es uns gelingt, eben ein breiteres Bild von Führung auch zu schaffen. Mhm.
Du hast einen recht ausführlich wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht rund um dieses Thema Female Leadership. Hast auch intensiv da Literatur recherchiert. Was war dann da der Hintergrund und welche Erkenntnisse würdest du daraus heute gerne mit uns teilen?
Ja, genau, das ist ein wissenschaftlicher Artikel, den ich gemeinsam mit Fabiola Gerpott und Sophia Schlamm veröffentlicht habe. Und es ist eine systematische Literaturrecherche. Und was das bedeutet, ist, dass wir eben vorhandene wissenschaftliche Literatur systematisch untersucht haben, ja, also nach bestimmten Stichwörtern, und uns auf Veröffentlichungen von dem Jahr 2000 bis 2022 konzentriert haben, mit der Fragestellung, was können eigentlich Organisationen tun, um Frauen zu stärken, in Führungsrollen zu kommen oder in diesen auch zu bleiben. Das war so ein bisschen die Ausgangslage von dem, was wir untersucht haben, und haben letztendlich 87 Studien identifiziert, die unseren Auswahlkriterien eben entsprochen haben und sich diesem Thema angenähert haben. Und was uns dabei vor allen Dingen aufgefallen ist, und wir haben differenziert zwischen gender neutral, also geschlechterneutralen, oder gender sensitive, also geschlechtersensiblen Maßnahmen. Und was wir gesehen haben, ist, dass in der wissenschaftlichen Literatur häufig Maßnahmen empfohlen werden, die eher geschlechtersensitiv sind. Was meine ich jetzt damit? Also geschlechtersensitiv meint vor allen Dingen, dass eine bestimmte Geschlechtergruppe adressiert wird. Ja, beispielsweise ein Förderprogramm speziell für Frauen. Das wäre geschlechtersensitiv. Geschlechterneutral hingegen wäre etwas, was für alle Mitarbeitenden ist. Ja, beispielsweise ein Führungskräftetraining unabhängig des Geschlechts. Und wir haben eben festgestellt, dass es deutlich mehr geschlechtersensitive Maßnahmen gibt, die empfohlen werden. Also tatsächlich häufig der Fokus auf die individuelle Frau. Wohingegen man sagen würde, und dass es natürlich auch wichtig ist, dass wir als Organisation schauen, was sind denn eigentlich strukturelle Rahmenbedingungen, die wir schaffen können.
Fakt ist die Frage, wie interpretierst du das? Hat die Wissenschaft da den richtigen Ansatz? Oder sagt man, naja, okay, wissenschaftlich, es ist jetzt erstmal eine Analyse, aber es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum die Wissenschaftler dazu kommen. Ja, sind das vielleicht mehr Männer gewesen, die das aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont dann herausgemacht haben? Oder wie kommt man zu diesen Empfehlungen, deutlich mehr Gender-Sensibilität Maßnahmen vorzuschlagen.
Genau, also was wir gesehen haben, und das ist auch so ein Appell in tatsächlich in unserer Veröffentlichung, dass es doch so ein Mismatch gibt zwischen was wird eigentlich untersucht und was wird hinterher empfohlen. Ja? Und dass man bei den Empfehlungen natürlich sehr breit erstmal ist. Ja, und es ist natürlich deutlich leichter zu sagen, wir machen jetzt ein Trainingsprogramm für eine bestimmte Geschlechtergruppe, als zu sagen, wir müssen jetzt wirklich an die Strukturen in unserer Organisation, wir müssen schauen, dass wir unbewusste Stereotype aufbrechen. Das ist natürlich ja auch eine Mammutsaufgabe in gewisser Weise. Und das ist herausfordernd, ja.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei diesen Maßnahmen, die da möglich sind. Hast du ein paar Ideen, Impulse jetzt heute? Welche Maßnahmen helfen denn, um mehr Chancengleichheit mit Blick auf Führung im Unternehmen zu erzielen?
Ja, da gibt es natürlich eine Vielzahl von möglichen Ansatzpunkten. Aber eine Studie, die vielleicht ganz interessant ist, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, ist ein Opt-out anstatt eines Opt-in-Mechanismus. Was meine ich damit? Also, wir alle kennen Organspendeausweise, ja? Und in Deutschland haben wir einen Opt-in-Mechanismus. Das heißt, wir müssen sagen, ich möchte Organspenderin werden. Ja? In anderen europäischen Ländern gibt es einen Opt-out-Mechanismus, dass man automatisch Spenderin oder Spender und muss aktiv sagen, ich möchte nicht. Also im Sinne einer Widerspruchslösung. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das übertragen auf den Führungskontext und gesagt, na ja, wie wäre es denn, wenn wir alle Personen, die bestimmte Qualifikationen erfüllen, automatisch ja in den Pool potenzieller Führungskräfte mit aufnehmen, im Sinne eines Opt-out-Mechanismus? Weil wir wissen eben auch, und ich glaube, das hast du auch in einer deiner anderen Folgen schon mal thematisiert, dass es eben so ist, dass Frauen seltener oder nochmal zurückhaltender sind, zu sagen, ich und ich fülle alle Qualifikationen und bin die beste Kandidatin für die Position. Ja, und in dem Moment, wo man einen Opt-out-Mechanismus hat, macht man es in gewisser Weise leichter oder verlangt eben von Individuen nicht ab, zu sagen, ich möchte aber unbedingt. Ja, das vielleicht als eine kreative Idee.
Absolut, das finde ich einen super, super spannenden Gedanken und ich versuche das gerade mal so ein bisschen zu matchen mit der Praxis, dass viele Unternehmen ja einen sehr ausgefeilten sogenannten Potenzialidentifikationsprozess im Unternehmen haben, ja. Also so eine Mischung aus, ich kann mich melden und kann sagen, ich hätte Interesse. Gleichzeitig können aber auch Führungskräfte Menschen mit reinnehmen und dann fängt schon so ein großer Prüfprozess an, der dann fast so diesen römischen Gladiatorenspielen gleich am Ende einen Daumen hoch oder einen Daumen runter ist. Also wer wird aufgenommen? Das würde man ja von der Kultur her komplett über den Haufen werfen damit, ne? Das ist halt spannend.
Ja, also zumindest nochmal anders drüber nachzudenken, ne? Aber gleichzeitig, du hast gerade schon gesagt, es gibt bestimmte Kriterien, ja, das wäre dann zum Beispiel eine geschlechterneutrale Maßnahme, ja, wenn man sagt eben, es gibt, wir entscheiden bei Führungspositionen oder auch generell bei Positionen, die wir besetzen, nicht nach unserem Bauchgefühl, sondern wir haben eben bestimmte Kriterien, bestimmte Kompetenzen, auf die es uns ankommt, ja, und das merke ich natürlich auch in meiner tagtäglichen Arbeit bei Profil M, ja, wenn wir Auswahlverfahren durchführen, dann schulen wir auch die Beobachtenden, ja, weil es geht eben darum, dass wir Stereotype, Denkweisen oder Biases gar nicht immer nur mit Blick auf Geschlecht, ja, sondern eben generell vermeiden wollen, sondern dass man genau differenziert zwischen was beobachte ich eigentlich, was sehe ich an Verhalten und wie interpretiere ich das? Ja, also wie komme ich zu bestimmten Schlussfolgerungen? Und das eben ja als ganz wichtiger Hebel, um diese unbewussten Biases, verzerrte Wahrnehmung, Stereotype eben auch letztendlich aushebeln zu können.
Wenn wir jetzt mal vom Thema Potenzialentwicklung, also da sind schon Menschen im Unternehmen, die weiterentwickelt werden, weggehen in Richtung Recruiting. Du hast jetzt vorhin gesagt, wir hängen noch ganz viel fest in Stereotypen, Annahmen zu Männern und zu Frauen. Wie ist es, wenn ihr in eurer Beratungspraxis dann auf HR-Menschen im Recruiting stoßt und die dann sagen, ja, wir haben da gelesen, wir müssen jetzt Stellenanzeigen so formulieren mit gewissen Wörtern, auf die tendenziell mehr Frauen sich dann auf diese Stellenanzeige bewerben, weil wir quasi dieses Thema fördern wollen. Würdest du dann eher sagen, ja, es macht total Sinn oder sagt, nee, das wird uns auch nicht helfen?
Naja, also letztendlich geht es natürlich in Stellenausschreibungen darum, dass sie vor allen Dingen bestmöglich die dann auch auszufüllende Position beschreiben sollen. Ja, also da geht es jetzt nicht darum, um Geschichten zu erfinden und Dinge in eine gewisse Weise zu framen, sondern wirklich natürlich erstmal die Realität wiederzuspiegeln. Aber, und das ist sicherlich auch ein interessanter Punkt, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass das Wording, also die Wortwahl, eben auch entscheidend sein kann, ja, und dann ist natürlich die Frage, beschreiben wir etwas als ein einflussreicher Mentor wird dich kontinuierlich herausfordern in diesem Führungskräfteprogramm oder schreiben wir ein unterstützender Mentor wird dich kontinuierlich ermutigen, ja, und das sind es natürlich dann sind Unterschiede, ja, die eben vielleicht auch unterschiedlich wirken und unterschiedliche Personen eher ansprechen, aber über genau das sollte man eben auch mal nachdenken und ich glaube, dass es ganz wichtig, wenn wir jetzt über Female Leadership oder Führung generell nachdenken, ist breiter zu fassen. Ja, wir sprechen jetzt gerade über Geschlecht und denken dabei ja auch sehr dichotom. Aber wenn wir an Jan Böhmermann denken und sein ZDF-Magazin Royal, dann sagt er immer Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Ja, also wir sind ja eben noch viel mehr als das. Und neben Geschlecht, was man eben auch breiter fassen kann, haben wir natürlich auch noch ganz viele andere Eigenschaften, die wir mitbringen. Und ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist eben, dass wir da noch sensibler mit umgehen und noch unseren Blick auch schärfen für eben so gewisse Intersektionalität.
Die Learnings.
Meine Learnings aus dem Podcast mit Dr. Lioba Gierke. Learning 1. Führung ist keine Frage des Geschlechts. Führungskräfte werden entwickelt, nicht als solche geboren. Learning Nummer 2. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, sogenannte genderneutrale Maßnahmen, als auch gendersensitive Maßnahmen. Hier nicht nur den Fokus auf vielleicht etwas schnell ins Gedächtnis schießende gendersensitive Maßnahmen legen. Learning 3. Wir sollten Intersektionalität und Vielfalt auch im Kontext Führung und Leadership wesentlich stärker schätzen. Toll. Und ich glaube, das sind auch wunderbare, abschließende, weil inspirierende Worte. Ich sag Dankeschön, Lioba, dass du heute bei mir zu Gast warst bei Your HR Stage, der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann freuen wir beide uns sehr über ein Like. Und natürlich ein Abo auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge.
Tschüss, Stefan, vielen Dank.
Das war Your HR Stage. Der Podcast für mehr Sichtbarkeit in der HR-Welt. Mit Perso-Blogger Stefan Scheller. Powered by persoblogger.de und deinbrandshooting.de.